ARD.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Folge 4.
Zart gebaut, anmutig, schöner Teint, weiße Zähne. Viel zu hübsch, diese Catherine Amesbury.
Ich verstehe nicht, weshalb ein Mädchen wie Sie...
Mein Vater ist gestorben. Vor seinem Tod ließ er alles drüber und drunter gehen. Wir wussten gar nicht, dass er Geld auf die Farm aufgenommen hatte. Und jetzt will die Bank meiner Mutter alles wegnehmen. Das muss ich unbedingt verhindern. Das wäre ihr Tod.
Hier, mein Kind, nehmen Sie.
Danke. Ich dachte, ich könnte vielleicht so viel verdienen, um die Zinsen zu zahlen.
Mr. Edwards war kein sinnlicher Mensch. Außerdem vermengte er niemals Berufsleben und Privatvergnügen.
Die lügen alle. 80% von ihnen brauchen Geld, um meine Hypothek abzuzahlen.
Da saß er nun, ein großer, dicker, ausgewachsener Bordellbesitzer, den Bauch gegen den Schreibtisch gedrückt, während ihm das Blut dunkel in die Wangen stieg und ein Frösteln der Erregung seine Beine und Schenkel hinauflief. Und er hörte sich sagen:
Nun, liebes Kind, darüber lässt sich reden. Vielleicht knobeln wir aus, wie Sie zu dem Geld für die Zinsen kommen können.
Ein Elend wie jetzt hatte Mr. Edwards noch nie durchgemacht. Seit Mrs. Edwards ihn einmal leise vor sich hin weinend auf der Toilette sitzen gesehen hatte, wusste sie, dass er ein kranker Mann war. Doch weder Kräutertee noch Abführmittel vermochten seine Heilung herbeizuführen. Wenn er je in seinem Leben von einem Mann, wie er jetzt, eine war, vernommen hätte, würde er gelacht haben. Denn Mr. Edwards, der kaltblütigste Zuhälter, den es je gab, hatte sich heillos und hoffnungslos in Catherine Amesbury verliebt. Er schenkte ihr eine reizende kleine Backsteinvilla, staffierte das Haus über die Maßen aus, überhäufte sie mit allem erdenklichen Luxus. Er versuchte, ihre Treue mit Geschenken zu erkaufen. Da er zu Catherine eine tiefe Liebe hegte und es Liebe nach Vertrauen verlangt, wurde er von seiner Leidenschaft in zuckende Fetzen gerissen. Er musste ihr trauen und gleichzeitig traute er ihr nicht. Um Catherine nicht allein zu lassen, begann er, seine Geschäfte zu vernachlässigen. Es war sein erstes Liebesabenteuer dieser Art und es brachte ihn beinahe ums Leben.
Was verschweigst du mir?
Eines konnte Mr. Edwards nicht wissen.
Was verschweigst du mir?
Ich verschweig dir gar nichts.
Weil sie ihn gezielt darüber in Unwissenheit ließ, dass sie ihm insofern treu war, als sie keine anderen Männer empfing oder aufsuchte. Als sie ihn erst ganz unter ihrer Fuchtel hatte, brachte sie ihm die Überzeugung bei, dass seine Leistungen in geschlechtlicher Hinsicht sie nicht völlig zufriedenstellten und dass er, wenn er ein besserer Liebhaber wäre, bei ihr einen Strom ungeahnter Liebesbeweise auslösen könne.
Komm, ich kraul dir ein bisschen.
So hielt sie ihn in einem dauernden Schwebezustand, sah mit Befriedigung, wie seine Nerven nachzugeben begannen, seine Augen einen glasigen Blick bekamen. Wenn sie spürte, dass ein rachewütiger Tobsuchtsanfall nicht mehr fern war, setzte sie sich auf seinen Schoß und beschwichtigte ihn.
Du bist die schönste Frau, die ich je begegnet bin.
Es ist zu doll. Nicht so doll. Ist gut. Komm, mein Tiger.
Hast du mich ein bisschen lieb?
Ich hab dich so lieb.
Hast du mich lieb?
Du bist doch mein großer Tiger, mein starker Bär.
Ich bin dein Tiger.
Bist du mein Bär oder mein Tiger?
Was Catherine wollte, war Geld. Und zwar so schnell und so viel wie möglich. Sie entwendete alles aus seinen Taschen, was sie an größeren Banknoten fand. Verlor die Juwelen, die er ihr geschenkt hatte, fälschte Lieferantenrechnungen, belastete das Haus mit Hypotheken. Er brachte es nicht über sich, ihr Einhalt zu gebieten. Catherine war gescheit. Sie tat nur einen einzigen bösen Fehltritt. Und auch diesem hatte sie auszuweichen versucht. Wie es sich gehörte, hatte Mr. Edwards das kleine Liebesnest mit Champagner ausgestattet. Vom ersten Tag an hatte Catherine sich geweigert, auch nur einen Tropfen davon zu genießen.
Es ist gar nicht lieb von dir, dass du nicht ein Gläschen mit mir trinken willst.
Ich sage dir doch, er bekommt mir nicht.
Das ist ja albern. Willst du mich böse machen?
Nein.
Dann trink ein Glas.
Ich will nicht.
Trink.
Du verstehst das nicht. Das tut mir nicht gut.
Trink.
Ihre Augen wurden starr und kalt.
Ich wollte nicht trinken.
Mr. Edwards bekam Angst vor ihr.
Erinnere dich daran.
Vielleicht ist es besser, wenn du nicht mehr trinkst. Einmal ein oder zwei Glas trinken, das ist schon recht.
Du fetter Schlappschwanz. Was weißt denn du von mir? Soll ich dir sagen, was du jetzt denkst?
Catherine.
Du wunderst dich, wo ein anständiges Mädchen wie ich die Kniffe gelernt hat, was?
Catherine.
In Bordellen, hörst du? Ich habe an Orten gearbeitet, von denen du noch nicht mal den Namen gehört hast. 4 Jahre lang. Ich kenne jeden Nerv in deinem lausigen Körper und kann darauf spielen.
Catherine. Du weißt nicht, was du redest.
Du dachtest, vielleicht löst der Alkohol ihr die Zunge, was? Ja, ja, nun, jetzt rede ich.
Dicht vor ihm stehend trank sie ihr Glas leer, schlug es leicht auf den Tisch und drückte ihm den scharf gezackten Rand des Glases gegen die Wanne.
Du Schlappschwanz.
Da floh er aus dem Haus und hörte ihr schallendes Lachen hinter sich.
Du Schlappschwanz!
Ein so wahnwitzig verliebter Mann ist zu unwahrscheinlichster Selbstquälerei imstande. Von ganzem Herzen wünschte Mr. Edwards an Catherines Reinheit zu glauben, aber er wurde ebenso sehr durch seinen eigenen bösen Charakter wie durch ihren Ausbruch gezwungen, davon abzusehen. Er ging daran, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Eines Tages wurde ihm ein alter Bericht aus einem Provinzwochenblättchen in die Hände gespielt. Es ging um einen Brand. Mr. Edwards las ihn sehr gründlich durch. Jetzt mischte sich echte Angst in seine Liebe und der Niederschlag dieses Gemischs ist Grausamkeit.
Ach, wie schade. Ich muss kurz ausgehen.
Nein.
Wo willst du hin?
Aus dem Weg.
Er ging an ihr vorbei hinunter in den Keller, kam wieder herauf, in der Hand ein Eichenholzkästchen, machte seinen Handkoffer auf und legte das Kästchen hinein.
Das gehört mir.
Ich weiß.
Was hast du vor?
Wir wollen einen Ausflug machen.
Wohin? Ich kann nicht fort.
In ein Städtchen in Connecticut. Du bist ja einmal wegen Arbeit zu mir gekommen. Du wirst jetzt dort arbeiten.
Du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich rufe die Polizei.
Vielleicht gehst du lieber zurück in deine Vaterstadt. Vor einigen Jahren war dort ein großer Brand. Erinnerst du dich an den Brand?
Was wünschst du also von mir?
Nur mit mir eine kleine Reise zu machen. Du wolltest doch arbeiten.
Gegen Abend kamen sie in der kleinen Stadt in Connecticut an, stiegen aus dem Zug und gingen die dunkle, einzige Straße entlang. Als sie an einer abgelegenen Stelle zwischen einer Steinmauer und einer Zedernumzäunung Halt machten, riss er ihr ihren Beutel aus der Hand und warf ihn über die Mauer. Er wusste genau, dass sie darin ein Messer hatte. Doch er bildete sich nur ein, ebenso genau zu wissen, was er nun vorhabe.
Erst auspeitschen, dann in eine andere Stadt bringen, dann wieder auspeitschen, dann in eine andere Stadt. Wieder auspeitschen und wieder und immer so weiter, bis sie ganz auf den Hund gekommen ist. Und dann setze ich sie auf die Straße.
Er kannte sich selbst nicht, war er doch sein Lebtag zuvor noch nie verliebt gewesen. Schon nach den ersten beiden Hieben reichte ihm die Peitsche nicht mehr. Er warf sie weg und schlug mit den Fäusten zu. Als sie zu Boden ging, reichten ihm auch die Fäuste nicht mehr. Mit der wie toll herumtastenden Hand fand er einen Stein. Da wurde seine kalte Beherrschtheit von einer roten Woge der Raserei durchbrochen. Danach blickte er hinunter auf ihr zerschlagenes Gesicht. Ihren Herzschlag konnte er durch das laute Pochen des Seinen nicht vernehmen.
Ich muss ein Loch graben Und Sie verscharren?
Nein, ich kann es nicht ertragen, Sie anzurühren.
Der Katzenjammer überwältigte ihn. Handkoffer, Peitsche und das Eichenkästchen mit dem Geld liegen lassend rannte er davon. Wollte sich vor seinem eigenen jämmerlichen Zustand verstecken. Es war reiner Zufall, dass er Kathy nicht umgebracht hatte. Als sie nach langer Bewusstlosigkeit mit gebrochenen Gliedmaßen erwachte, sah sie ein, dass sie Beistand suchen müsse, wenn sie am Leben bleiben wollte. Und das wollte sie. Dieser Wille gab ihr die Kraft, sich die dunkle Landstraße entlang zu schleppen. Dann wankte sie durch das nächste Gartentor und gelangte fast an die vordere Haustreppe, ehe sie ohnmächtig zusammenbrach.
Was ist denn das?
Was ist was?
Ich meine, ich habe jemanden auf der Veranda gehört.
Hm. Wohl eine Katze.
Muss man bald ein paar abschießen.
Charles, schon mal dran gedacht, dass wir genug Geld haben, uns alles leisten zu können, worauf wir Lust haben?
Wir könnten auch einfach hier bleiben und unser Geld gut anwenden. Und wir könnten jetzt zum Donnerwetter an die Arbeit gehen. Diese verdammten Katzen!
Weg!
Ein elendes Bündel von Lumpen und Straßendreck mühte sich ab, die Stufen hinaufzukriechen. Ein von geronnenem Blut verschmiertes Gesicht mit aufgesprungenen Lippen und geschwollenen Augen unter schwarz angelaufenen Lidern kam zum Vorschein. Auf der Stirn klaffte eine offene Wunde, aus der dunkles Blut in das glanzlose Haar zurücksickerte.
Komm, hilf mir mal. Bringen wir sie ins Haus. Der Arm sieht aus, als wenn er gebrochen wäre. Wir legen sie in mein Bett und du gehst zum Doktor.
Meinst du nicht, es wäre klüger, wenn wir anspannen und sie in den Ort bringen?
Sie herumschleppen? Bist du verrückt?
Zwei alleinstehende Männer, die sowas ins Haus nehmen? Woher weißt du, was das für eine ist?
Wenn du nicht gehst, gehe ich und lass dich hier.
Ich gehe. Aber ich sage dir, darunter werden wir noch zu leiden haben.
Das Leiden nehme ich auf mich.
Adam ging in die Küche und goss warmes Wasser in eine Waschschüssel. In seinem Schlafzimmer feuchtete er ein Taschentuch an und weichte damit vorsichtig das geronnene Blut und die Schmutzkruste im Gesicht des Mädchens auf. Die blauen Augen schimmerten ihn an.
Es wird schon wieder werden.
Ja. Das hier war sein Zimmer, sein Bett. Seine Stiefmutter beugte sich über ihn mit einem feuchten Tuch in der Hand. Und er vermochte den die Wundränder entlang rinnenden Schmerz zu spüren.
Wir holen einen Doktor. Gleich wird er hier sein. Sie können hier bleiben. Sie können so lange hier bleiben, wie Sie wollen. Ich sorge für Sie. Die armen Augen. So. So. Da auf der Stirn haben sie ein böses Ding abgekriegt. Da wird wohl leider eine Narbe bleiben. Hören Sie? Da ist schon die Kutsche des Doktors.
Der linke Arm, drei Rippen und der Kieferknochen waren gebrochen. Die Schädeldecke hatte einen Riss und die linksseitigen Backenzähne fehlten. Die Wunde auf der Stirn legte den Knochen bloß. Der Doktor richtete den Arm ein, bandagierte die Rippen und vernähte die Kopfhaut. Ein Glasröhrchen wurde durch eine Zahnlücke gesteckt, was ihr ermöglichte, flüssige Nahrung aufzunehmen. Zuletzt spritzte der Arzt ihr eine reichliche Dosis Morphium. Ehe er noch aus dem Zimmer war, war die Patientin schon eingeschlummert.
Adam war froh, als Charles und der Doktor fort waren. Er ging in das Zimmer und rückte sich einen Stuhl an das Bett. Adam saß still da und betrachtete die Kranke. Der rechte Arm lag oben auf der Bettdecke. Die Finger waren wie zu einem Nest gerundet. Es war eine Kinderhand. Verstohlen berührte er die kleinen weichen Rundungen an den Fingerspitzen. Ihre Finger waren rosig und zart. Aber die Haut auf ihrem Handrücken wirkte, als wenn ein Glanz darunter hervorscheine.
Ein Glanz, wie bei einer Perle.
Kathy lag unter der Wirkung des Schocks und des Opiums wie in einer Höhle. Zwei junge Männer bewegten sich um sie herum. Der eine nur ab und zu, der andere sehr häufig. Der dritte Mann, der ins Zimmer kam, war der Doktor. Dann kam aber noch ein vierter, ein langer, hagerer Mann, der ihre Neugier mehr erregte als die beiden anderen. Eine aus Angst geborene Neugier. Was war geschehen?
Vor einigen Jahren war dort ein großer Brand.
Sie sah das Gesicht von Mr. Edwards vor sich.
Erinnerst du dich an den Brand?
Die selbstgefällige Gelassenheit, wie sie plötzlich in Mordlust umschlug.
Er weiß Bescheid über den Brand. Wer weiß es noch? Wie hat er es erfahren können?
Sie muss doch einen Namen haben. Wie soll sie denn antworten? Wenn sie Rechtshänderin ist, kann sie die Antworten aufschreiben. Wenn einer sie hat umbringen wollen, muss ich versuchen, den Kerl zu erwischen. Jetzt gib mir was zu schreiben, Adam, und lass mich mit ihr reden.
Sie hatte einen Schädelbruch. Wie sollte sie sich da erinnern können? Ich möchte nicht, dass sie sie behelligen.
Zum Donnerwetter, Adam, es kommt nicht darauf an, was du möchtest.
Was hast du bloß? Du stellst dich an, als wärst du der Täter. Gib mir schon einen Stift.
Sie schläft.
Da schlug sie die Augen auf und blickte sie an.
Würden Sie vielleicht das ein oder andere hier aufschreiben?
Sie versuchte zu nicken. Vor Schmerz zuckte sie zusammen.
Siehst du? Sie will ja. Nun, wie heißen Sie? Ich weiß nicht. An was erinnern Sie sich? Alles schwarz kann ich denken. Erinnern Sie sich nicht, wer Sie sind? Wo Sie herstammen? Denken Sie einmal nach.
Sie schien schwer mit sich zu ringen. Dann nahm ihr Gesicht einen resignierten, ja tragischen Zug an.
Nein, alles wirre, helfen Sie mir. Armes Kind. Ich danke Ihnen, dass Sie sich bemüht haben. Sie brauchen nichts mehr aufzuschreiben.
Danke. Den hab ich gewonnen.
Nur Charles blieb gegen sie eingestellt. Er hatte etwas in seinem Gesicht, das sie zu erkennen glaubte. Etwas, das sie beunruhigte. Sie beobachtete, dass er sehr oft nach der Narbe auf seiner Stirn griff, daran rieb, den Umriss mit den Fingern nachzeichnete.
Keine Sorge. Sie kriegen auch so eine. Vielleicht eine noch schönere.
Adam konnte sich nicht entsinnen, je so glücklich gewesen zu sein. Dass er ihren Namen nicht kannte, störte ihn nicht. Sie hatte gesagt, er solle sie Kathy nennen, und das genügte ihm. Er kochte für sie, wofür er die Rezepte der Mutter und der Stiefmutter durchlas und befolgte. Kathy erholte sich schnell. Sehr bald konnte sie sich etwas aufrechtsetzen und fing an, weiche Speisen zu sich zu nehmen. Auch fiel ihr das Sprechen jetzt nicht mehr so schwer. Kathy zerbrach sich den Kopf, wie sie sich aus allem werde herauswinden können.
Sind Sie das? Adam?
Nein, ich bin's.
Kommen Sie mal einen Augenblick herein. Sie mögen mich nicht.
Stimmt wohl.
Wollen Sie mir sagen, warum?
Ich traue Ihnen nicht.
Warum nicht?
Ich glaube auch nicht daran, dass sie das Gedächtnis verloren haben.
Warum sollte ich denn lügen?
Das weiß ich nicht. Deshalb traue ich ihnen ja nicht. Es ist etwas an ihnen, was ich irgendwie wiedererkenne.
Sie haben mich doch noch nie in Ihrem Leben gesehen.
Vielleicht nicht. Aber es ist etwas da, was mich stört. Etwas, was ich wissen müsste.
Was für Absichten haben Sie?
Womit?
Mit mir.
Wollen Sie die Wahrheit wissen? Ich werde Sie hinaussetzen, sobald ich irgend kann. Mein Bruder macht sich zum Narren, aber ich bringe ihn wieder zum Verstand. Und wenn ich ihn verprügeln muss.
Können Sie das? Er ist ein kräftiger Mann.
Ja. Ich kann es.
Wo ist Adam?
Er ist im Ort, um Ihre verfluchte Medizin zu holen.
Sie sind ein gemeiner Mensch.
Wissen Sie was? Ich bin der Ansicht, dass ich nicht halb so gemein bin wie Sie unter Ihrer hübschen Larve da. Meiner Ansicht nach sind Sie ein Teufel.
Damit sind wir unserer schon zwei. Charles, wie lange habe ich noch Galgenfrist?
Wozu?
Bis Sie mich raussetzen.
Eine Woche oder 10 Tage.
Und wenn ich nicht gehe?
Nun ja, mit all dem Betäubungszeug im Leib haben Sie eine Menge dahergeredet, wissen Sie?
Das glaube ich nicht.
Auch gut, glauben Sie es nicht. Und wenn Sie Ihres Weges gehen, dann sage ich nichts davon. Aber wenn nicht, dann habe ich dem Sheriff eine Menge zu erzählen.
Ich glaube nicht, dass ich etwas Schlimmes gesagt habe. Was hätte ich denn sagen können?
Ich habe es zu tun. Sie haben mich gefragt, da habe ich geantwortet.
Charles hatte ihr einen bösen Schrecken eingejagt. Wenn er sie erkannt hatte, so erkannte sie ihn. Er war der erste Mensch, den sie getroffen hatte, der das gleiche Spiel trieb wie sie.
Ich brauche Schutz. Ruhe. Geld.
Adam, Sie sind so gut, so lieb.
Das will ich auch immer sein.
Adam, wenn Sie etwas versprechen, dann halten Sie es, nicht wahr?
Ich versuche es wenigstens. Worum geht es denn?
Ich bin so allein. Ich habe Angst. Mir kann niemand helfen.
Sprechen Sie sich aus.
Adam, ich hatte mein Gedächtnis keinen Augenblick verloren.
Warum haben Sie dann gesagt, dass...
Haben Sie Ihren Vater geliebt, Adam?
Ich habe ihn wohl mehr verehrt als geliebt.
Nun, wenn jemand, den Sie verehrten, in Schwierigkeiten wäre, würden Sie nicht alles tun, um ihn vor der Vernichtung zu bewahren?
Natürlich. Ich glaube schon.
Nun, so steht das mit mir.
Wie haben Sie sich denn die Verletzungen zugezogen?
Das gehört dazu. Deshalb kann ich es nicht erzählen.
War es Ihr Vater?
Aber nein. Doch damit hängt alles zusammen.
Sie wollen sagen, wenn Sie erzählen, wer Sie verletzt hat, dann gerät Ihr Vater in Schwierigkeiten? Natürlich. Ich verstehe.
Sie sind so verständnisvoll, lieber Adam.
Machen Sie sich keine Sorgen. Ich nehme mich Ihrer an.
Aber Ihr Bruder...
Was ist mit ihm?
Er mag mich nicht. Er will mich hier weghaben.
Das glaube ich nicht. Außerdem kann mein Bruder Sie nicht zwingen, wegzugehen. Die Farm hier gehört zur Hälfte mir.
Wenn er will, dass ich fortgehe, dann muss ich gehen. Ich möchte nicht Ihr Leben verderben.
Adam ging mit großen Schritten zum Fenster und schaute hinaus in den Nachmittag. Weit draußen im Gelände lud der Bruder Steine auf einen Schlitten. Adam blickte zum Himmel auf. Eine Decke von grauen Wolken wälzte sich vom Osten heran. Er seufzte tief auf. Sein Gehör war auf einmal so scharf, dass er die Hühner gackern und den Ostwind über den Erdboden hinwegstreichen hörte. Er hörte Pferdehufe auf der Landstraße trappeln und aus weiter Ferne das Hämmern des Nachbarn auf Holz. Alle diese Laute verbanden sich zu einer Art Musik. Alles war wie verwandelt. Sein Blick fiel wieder auf den Bruder.
Wie viel Zeit ist vergangen?
Es war überhaupt keine Zeit vergangen. Charles mühte sich noch mit demselben großen Stein ab. Und Adam hatte noch nicht die Luft des vollen Atemzugs wieder ausgestoßen, den er getan hatte, ehe die Zeit zum Stillstand gekommen war. Plötzlich erkannte Adam, dass Freude und Trauer eins waren. Auch Mut und Angst waren eines. Er drehte sich um und blickte Kathy an. Sie lächelte ihm zu. Liebe erfüllte ihn.
Welch ein Kind. Was für ein hilfloses Kind.
Wollen Sie meine Frau werden? Sie brauchen mir nicht jetzt zu antworten. Sie sollen darüber nachdenken. Wenn Sie meine Frau würden, könnte ich Ihnen Schutz bieten. Niemand dürfte Ihnen dann jemals wieder wehtun. Glauben Sie, Sie könnten meine Frau werden?
Mein Gott, gibt's hier viele Steine.
In Kalifornien gibt's meilenweite Täler, wo man nicht einen Stein findet.
Dann gibt's dort was anderes, was stört. Es gibt keine Farm, die nicht irgendeinen Nachteil hat. Hör mal, vorhin kam Alex Platt vorbei. Stell dir vor, er hat auf seinem Grundstück ein Vermögen gefunden. Wollte Kaninchen schießen, da findet er einen Handkoffer voll mit Männerkleidern. Und dann war da noch ein Holzkästchen mit einem Schloss. Und als er es aufbrach, waren an die $4,000 drin.
Kein Name oder sowas?
Merkwürdigerweise nein. Der Sheriff sagt, wenn sich keiner meldet, darf Alex das Geld behalten.
Ein ganz schöner Batzen.
Adam, wir müssen uns mal aussprechen. Im ganzen Bezirk ist ein großes Gerede.
Worüber?
Worüber? Ich will... Du sollst Schluss machen mit ihr. Sie wegschicken. Wir haben einen guten Namen zu verlieren. Ich mag sie nicht. Ich traue ihr nicht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gefällt mir etwas nicht. Wann schickst du sie endlich fort?
Gib ihr noch eine Woche Zeit. Dann unternehme ich etwas mit ihr. Das verspreche ich dir.
Jesus, ich werde froh sein, wenn wir das Haus wieder für uns allein haben.
5 Tage später, als Charles ausgegangen war, fuhr Adam mit Kathy im Buggy zur Kreishauptstadt. Charles war daheim, als sie zurückkamen. Kathy lächelte ihm zu.
Ich hatte gedacht, du fährst sie zum Zug.
Wir haben geheiratet.
Warum? Warum das?
Warum nicht? Darf sich ein Mann nicht verheiraten?
Sie taugt nicht einen Pfifferling, sie ist eine Hure.
Charles, halt dein dreckiges Maul. Sprich nicht so über meine Frau. Du bist ja nur eifersüchtig.
Du verdammter Esel! Ich und eifersüchtig, ich will nicht unter einem Dach mit ihr leben.
Das brauchst du auch nicht. Ich gehe fort.
Adam, bitte, wirf sie hinaus. Sie wird dein Leben zerstören, Adam. Sie wird dich zerstören.
Woher weißt du so genau Bescheid über sie?
Ich weiß gar nichts.
Das wird ihm gut tun. Er trinkt sich einen an, dann geht's ihm besser.
Warum hasst mich dein Bruder so?
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wir räumen das Feld. Wir gehen nach Kalifornien.
Ich will nicht nach Kalifornien.
Unsinn. Es ist doch so schön dort. Den ganzen Tag Sonne. Herrlich.
Ich will nicht nach Kalifornien.
Du bist meine Frau. Ich will, dass du mit mir gehst.
Adam, ich kann nicht deine Frau sein, bevor ich gesund bin.
Ich weiß. Ich verstehe. Ich werde warten.
Aber ich möchte dich bei mir haben. Ich habe Angst vor Charles.
Ich bring gleich mein Feldbett her.
Du bist so lieb. Reichst du mir den Tee, bitte?
Aber natürlich. Ich nehme selbst einen.
Verzeih, lieber, könntest du bitte die Zuckerdose holen gehen?
Aber sicher.
Lass mich mal kosten. Oh je. Du hast die falsche Tasse erwischt. Das war meine. Da war meine Arznei drin.
Es wird mir wohl nicht schaden.
Nein, das nicht. Da war nur mein Schlafmittel drin.
Adam wurden von dem Opium bald die Lider schwer. Obwohl er sich wach zu bleiben bemühte, überwältigte ihn der Schlaf.
Oh, verdammt!
Es war 11 Uhr nachts, als Charles nach Hause kam. Er stolperte unsicheren Schritts in sein Zimmer, riss sich die Kleider vom Leib und warf sich ins Bett.
Hey. Was wollen Sie?
Was meinst du wohl? Rück mal ein bisschen.
Wo ist denn Adam?
Der hat aus Versehen mein Schlafmittel geschluckt. Rück beiseite.
Ich war halt schon bei einer Hure.
Du bist doch ein kräftiger Bursche. Rück schon!
Der gebrochene Arm?
Das lass meine Sorge sein. Kümmer dich nicht darum.
Der alte Penner.
Jenseits von Eden. Hörspielserie in 16 Folgen nach dem gleichnamigen Roman von John Steinbeck. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Harry Kahn. Folge 4. Komposition: Stephanie Nilles. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2021.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Kennst du das? Du willst eine Internetseite öffnen und es wird überprüft, ob du ein Roboter bist. Du klickst und klickst, aber irgendwie funktioniert es nicht. Sowas Ähnliches ist mir passiert.
Eine Regelmäßigkeit in ihrer Stimme könnte darauf hindeuten, dass sie keine echte Person sind.
Nur viel schlimmer.
Hey, warum gehen Sie nicht weiter?
Es geht nicht auf.
Bezahlvorgang abgebrochen.
Du bist richtig nervös?
Sich vielleicht denken, dass ich gerade den Alarmknopf gedrückt habe.
Miriam, was ist denn?
Ich komme seit Tagen nirgendwo rein. Nicht in meine Wohnung, nicht ins Ministerium, nirgends. Ich bin ausgesperrt.
Wir müssen hier weg, schnell.
Bleiben Sie stehen! Hey, stehen bleiben!
Ich bin ein Bot.
Mein Leben als Spam. Eine Science-Fiction-Hörspielserie von Hans-Christoph Böhringer.
Du könntest das Gesicht einer Revolution werden.
Ab jetzt in der ARD-Audiothek.